Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Infomagazin vom 16. November 1992.
Also mir ist eigentlich egal, mit was ich mir den Arsch abwische, aber es ist so bescheuert. Also.
Oh je, ist mir vollkommen egal. Also ob da was draufsteht oder nicht, ist für mich belanglos.
Würden Sie also benutzen?
Ja, würde ich schon. Kommt drauf an, was für Werbung. Wenn es für Umweltschutz ist oder für Bundesbahnfahrkarten, habe ich schon mal auf Servietten gesehen, fand ich sehr gut. Super Effekt, doch.
Ich bin aus Paris.
Warum nicht? Warum nicht? Sie würden es benutzen.
Ja, ja, ja.
Entschuldigung, was hältst du von Werbung auf Toilettenpapier?
Finde ich bescheuert oder beschissen, kommt mal Aussage.
Also Werbung auf Toilettenpapier.
Na, soll ich dafür halten? Warum nicht? Ist ja an sich egal, wo die Werbung überall draufsteht.
Also Sie würden solches Papier benutzen?
Ja, ich meine, aller Regel benutze ich das Umweltfreundliche wegen der Natur und so weiter, aber warum nicht? Aber ich finde es ein bisschen doof trotzdem.
Wenn das Papier billiger ist, natürlich, wenn es bietet etwas für mich.
Schlechte Welt.
Habe ich noch nicht gesehen, sagen wir mal so. Wenn es die gibt, also wenn es nicht irgendwie schädlich ist oder sonst was, ja, ich habe keine Ahnung, was da drauf gedruckt ist oder mit was. Muss ich mal eine Zeitung mit aufs Klo, von daher ist das kein Problem.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ihr auch immer zu Werbung stehen mögt, insbesondere wenn sie euren Allerwertesten tangieren sollte, bleibt euch natürlich überlassen. Wir möchten hier auch nicht die vorletzte Bastion werbefreier Räume verteidigen, wohl aber die letzte. Radio Dreieckland ist und bleibt werbefrei. Eine eher desinteressierte Haltung uns gegenüber solltet ihr euch deshalb nicht leisten. Also Hintern hoch und telefonieren, wenn euch etwas zu unseren Beiträgen einfällt. Die offene Leitung hier im Studio 0761 31028. Telefonnummer schon gesagt, die Redaktion hat, heute hat der Christoph die Themen. Nach zwei Kurzmeldungen, die ich nicht extra ankündigen werde, gibt es eine Nachricht, gibt es einen Beitrag zu Phantomverschickung. Dafür das deutsche Kriegsgerät von der Türkei in ihrem Krieg gegen die kurdische PKK eingesetzt werden, gibt es eindeutige Dokumente. So Jürgen Gräßlin vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg. Wir führten heute ein Interview mit ihm über die Verschickung der Bremgartner Phantom in die Türkei und die Gegenaktivitäten der Friedensbewegung in dieser Woche. Ein weiterer Beitrag Dann zum Paragraph, Entschuldigung, ein weiterer Beitrag zu der Parteien, innerhalb der Parteienlandschaft, zu einer der großen, starken Volksparteien.
Ja, heute hat er begonnen, der SPD-Sonderparteitag in Bonn, auf dem die Basis die Petersberger Beschlüsse des SPD-Vorstandes zur Asylfrage und zum weltweiten Einsatz der Bundeswehr absegnen soll. Der neuerliche Schwenk ist jedoch keineswegs überraschend, sondern steht in der Tradition eines politischen Opportunismus, den Mensch seit der Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten von anno 1914 kennt. Wir wollen einen Blick werfen in die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei in diesem Beitrag und anschließend folgt eine kurze Diskussion dieses Beitrages.
Ein weiterer Beitrag dreht sich um den Paragraph 218.
Am 7. Dezember verhandelt das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsklage der CDU-CSU gegen die Neuregelung des Paragraphen 218. Kläger, Richter und Gutachter gehören bzw. gehörten bis vor kurzem demselben Verein an. Gemeint ist die Juristenvereinigung Lebensrecht, ein Verein praktizierender Katholiken. Deshalb ist abzusehen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Wir führten zu diesem Thema ein Interview mit einer Sprecherin der Freiburger Frauengruppe gegen den Paragraphen 218.
Und als letzter Beitrag, so denn nicht noch sich weitere Diskussionen dann aus einem recht strittigen Thema hier im Info ergeben, 20 Jahre Cookie.
Ja, 20 Jahre ist es jetzt alt, das kommunale Kino hier in Freiburg, ein Grund zum Feiern, eine Woche lang. Wir führten ein Interview mit einem Betreiber des Cookies.
Zu 30 Tagessätzen verknackt wegen Beamtenbeleidigung wurde heute ein Angeklagter. Gegen ihn waren vorher schon 229a-Verfahren eingeleitet worden, inklusive der dazugehörenden Beschnüffelung und Kontrolle. Als der Freiburger Staatsschutzbulle Herr, so sein Name, wieder mal mit seinem Zivi-Auto auf Observation aus war, wurde er mit unschönen Beleidigungen belegt wie Bulle, Wichser, Stasi-Schwein und mit Schneebällen beworfen. Das kostete jetzt heute Morgen den Angeklagten 750 D-Mark Strafe. Zum Prozessverlauf werden wir morgen im Info noch einen längeren Bericht bringen, der auch auf die politischen Hintergründe des Prozesses näher eingehen soll.
Wir wollten heute außerdem einen kurzen Beitrag über den Erörterungstermin zum geplanten Atommüllendlager Schacht Konrad bringen, aber...
Ansagedienst des niedersächsischen Umweltministeriums zum Erörterungstermin für das geplante Atommüllendlager Schacht Konrad. Der Erörterungstermin ist wegen Sturmschäden an der Leichtbauhalle unterbrochen. Es wird voraussichtlich erst ab Donnerstag, den 19. November 1992, weiter verhandelt werden können. Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand, über die Presse und die von Ihnen angewählte Rufnummer.
Ihr hört das Infomagazin vom 16. November 1992.
Laut Beschluss des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages vom 23.09. diesen Jahres sollen 46 Phantomjäger und weiteres Kriegsgerät an den NATO-Partner Türkei vergeben werden. Im Rahmen der sogenannten NATO-Verteidigungshilfe wird regelmäßig altes Kriegsgerät von den reicheren NATO-Staaten an ärmere verschenkt. Diese Verteidigungshilfe hat zwei Seiten. Zum einen gibt es den reicheren Ländern die Möglichkeit, ihren Rüstungsbereich neu zu modernisieren. Zum anderen können die Ärmeren ihren Militärkomplex mit neuen Waffen aufstocken. Für die Türkei bedeutet das, dass sie die 46 zum Teil schrottreifen Phantom bei Messerschmitt Bölger Blohm aufpäppeln lassen und dafür 50 Millionen D-Mark berappen. Für die NATO ist die Türkei ein immer wichtigeres Kind. Als Brückenkopf zum Nahen Osten, den reichen Ölfeldern im irakischen Teil Kurdistans, wird die Türkei vor allem von den USA und von Deutschland beliefert. Allein die BRD verschenkte bzw. verkaufte bislang Waffen im Wert von 8,5 Milliarden D-Mark an den östlichsten NATO-Partner. Die Lieferung, die der Verteidigungsausschuss Ende September bewilligte, ist vor 10 Tagen auf die 46 Phantom beschränkt worden. Das andere Kriegsgerät wurde von der Lieferung wieder ausgeschlossen. Jürgen Kresslin vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg sieht dies auch als ein Erfolg des gestiegenen Drucks von Frieden- und Menschenrechtsgruppen an. Die 46 Phantom allerdings sollen weiterhin verschickt werden. Die ersten 13 in den kommenden Tagen, der größere Teil dann voraussichtlich Ende Dezember oder Anfang Januar. In einem Gespräch führte Jürgen Kresslin letzte Woche dem Bremgarder Kommandant Focke noch einmal die Menschenrechtssituation in der Türkei vor Augen. Der eiserne Kommandant sah aber keinen Grund, von der geplanten Lieferung seiner Phantom abzurücken.
Er hat sich's angehört, ohne in irgendeiner Form zu kommentieren, um dann hinterher zu sagen, noch viel mehr als Kingl, nämlich zu sagen, die Türkei ist eine Demokratie. Kingl sagt, die Türkei sei auf dem Weg zur Demokratie.
Die geplante Verteidigungshilfe ist übrigens nicht so leicht mit geltendem Recht vereinbar.
Denn das Kriegswaffenkontrollgesetz, auch das Außenwirtschaftsgesetz und ganz klar das Grundgesetz sagt ja, dass wir verpflichtet sind, dem friedlichen Zusammenleben der Völker zu dienen, dass wir nicht in Kriegs- und Spannungsgebiete zu liefern haben. Es gibt allerdings eben Verträge, die dann ausgenommen sind. Und da sind wir momentan ein bisschen am Recherchieren, denn im Bundesverteidigungsministerium hieß es, es gäbe einen bilateralen Vertrag mit der Türkei, der speziell diesen Phantomexport auf sichere Beine stellen würde. Und wir haben inzwischen herausbekommen, dass es sich nicht um einen Vertrag, sondern um eine Absprache handelt. Und das ist eben sehr interessant, weil dann nach unserem juristischen Verständnis wieder das Kriegswaffenkontrollgesetz gelten würde und das als solches ganz klipp und klar sagt, dass also dieser Export nicht stattfinden darf.
Dass der Transport gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt, weil er nicht in ausgefeilten Verträgen formuliert wurde, ist ein Hinweis auf die Hemmungslosigkeit, mit der solches Gerät verschickt wird. Auch wenn Kriegsminister Rühe eine Stationierung in Südanatolien, also in Kurdistan, öffentlich ablehnt, hat sein türkischer Kollege Ayas den Stationierungsort der Phantom noch nicht zugestanden. Kriegsgerät aus Deutschland wurde denn auch beim Angriff auf die kurdische Stadt Schirnak und bei der Vernichtung des Dorfes Kulb eingesetzt. Ein besonders brutaler Beleg für den Einsatz deutscher Waffen im Kampf gegen die PKK war das Bild eines PKK-Kämpfers, der wahrscheinlich noch lebend an einen deutschen Panzer gebunden und von einem Dorf zum anderen geschleift wurde.
Hier war dieses Bild, als man Anfang September, 6. September diesen Jahres einen PKK-Kämpfer noch lebend wohl an einen Abschleppseil gebunden hat und ihn von einem Dorf ins andere gezogen hat mit der Begründung, man müsste schauen, ob unter diesem PKK-Kämpfer eine Mine oder eine Bombe versteckt sei. Die Bilder selber, die veröffentlicht wurden, widerlegen diese These ganz klar, denn der PKK-Mensch ist also erstmal auf dem Bauch liegen zu sehen, dann auf dem nächsten Bild auf dem Rücken liegen, das heißt, man hat ihn schon mal umgedreht. Man hat gesehen, es liegt nichts drunter. Und dann hat man ihn auch nicht 10 Meter weit geschleift, sondern viele hunderte Meter weit, also von einem Dorf zum anderen, um ihn dort im anderen Dorf auszustellen, also schier auszustellen.
Von den Verantwortlichen in Deutschland für die Lieferung will sich niemand öffentlich dazu stellen. Auf eine Anfrage des Rüstungsinformationsbüros Baden-Württemberg bei den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses hatten etwa ein Drittel geantwortet.
Gut ein Drittel, dieser Parlamentarier hat geantwortet. Sowohl CDU als auch SPD-Parlamentarier, Grüne Bündnis 90 und die PDS. Nicht geantwortet hat die FDP. Das kann ich bis zum gewissen Grad verstehen, denn in diesem Falle ist die FDP, wenn man es jetzt mal an einer Partei festmacht, maßgeblich verantwortlich dafür. Der Vorsitzende ist Außenminister Kingl des Auswärtigen Amtes. Das Auswärtige Amt ist in dieser Exportfrage federführend und die anderen Ausschüsse sind eigentlich sozusagen dem untergeordnet. Interessant war auch die Antwort von CDU-Parlamentariern, die eigentlich sagen, der Verteidigungsausschuss hat gar nicht abgestimmt, was widersinnig ist, denn die anderen Parlamentarier antworten alle, wie sie abgestimmt haben und warum sie so abgestimmt haben. Es zeigt aber, dass es doch recht peinlich für sie ist. Sie schieben sich jetzt die Verantwortung zu. Der Verteidigungsausschuss sagt, wir sind gar nicht verantwortlich, der Auswärtige Ausschuss ist verantwortlich. Die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses sagen, lasst uns doch in Ruhe, das Auswärtige Amt ist federführend. Also ich glaube schon, dass die Leute da oben ein schlechtes Gewissen haben.
In dieser Angst vor öffentlicher Stellungnahme sieht Jürgen Kresslin aber auch die Chance, diese und weitere Lieferungen noch zu verhindern. Neben dem 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, an dem ein bundesweiter Aktionstag geplant ist, soll noch in dieser Woche gegen die Ausfuhr der ersten 13 von Thom vorgegangen werden. Mit einer Ballonaktion am Bremgarter Flughafen soll ihr Start behindert werden.
So dass wir jetzt mal vorhaben, konkrete gewaltfreie Aktionen in Bremgarten durchzuführen mit einer großen Ballonaktion. Und wenn es Leute interessiert, dann können sie zwei Sachen machen. Sie können sich erstmal direkt mit mir in Verbindung setzen, das wäre Jürgen Kresslin, 07665-51943. Oder Sie können am Mittwoch in die ADW kommen um 18 Uhr, also Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 16. Dort findet sozusagen das entscheidende Treffen statt, wo sich das Aktionsbündnis nochmal zusammensetzt und ganz konkret den Vorgang dieser Aktion beschließt.
Also noch einmal Ort und Termin des Vorbereitungstreffens für die Ballonaktion. Am Mittwoch um 18 Uhr in den Räumen der Aktion Dritte Welt der ADW in der Kronenstraße 16 hier in Freiburg.
Heute hatte also begonnen der Sonderparteitag der SPD in Bonn, auf dem über die Petersberger Beschlüsse des SPD-Parteivorstandes abgestimmt werden soll. Erstens will der SPD-Parteivorstand in der Asylpolitik eine Änderung des Grundgesetzartikels 16. Zweitens sollen deutsche Bundeswehr-Kampfeinsätze in aller Welt mit Hilfe der SPD ermöglicht werden. Und drittens soll in der Frage der inneren Sicherheit neue Eingreifungsbefugnisse für Polizei und Justiz, zum Beispiel der große Lauschangriff, geschaffen werden. Damit gibt die SPD endgültig den Versuch auf, eine Opposition gegen die CDU-CSU-FDP-Regierung darzustellen. Die SPD kann nämlich mit ihrer Zustimmung für die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag für eine Grundgesetzänderung sorgen. Diese Wende wird der SPD allerdings zu Unrecht als Rechtsruck, als Aufnahme von Stammtischparolen in die eigene Politik angekreidet.
Nationalistische, militaristische und obrigkeitsstaatliche Positionen vertrat diese Partei von jeher, nicht erst seit ihrer Unterstützung des NATO-Nachrüstungsbeschlusses Anfang der 80er Jahre oder ihres Engagements für die Wiedervereinigung Großdeutschlands Anfang der 90er Jahre.
Sozialismus, internationale Solidarität, Frieden und Arbeiterdemokratie waren stets Phrasen fürs Volk, mit denen die Sozialdemokratische Partei auf Stimmenfang ging und ihre Funktionäre in die Machtposition des Staates hiefte. Ein Blick in die Geschichte der SPD macht deutlich, wie wenig diese Partei mit Frieden, Demokratie und Sozialismus zu tun hat.
Beginnen wir mit 1914.
Während SPD-Funktionäre pazifistische und internationalistische Phrasen schwangen nach dem Motto
»Ein Arbeiter hat kein Vaterland«,
stimmte die SPD-Fraktion im Deutschen Reichstag zu Berlin am 4. August 1914 einstimmig jenen Kriegskrediten zu, die den herrschenden Eliten die Führung des Ersten Weltkrieges ermöglichte. Menschenleben war den Funktionären wenig wert, wenn es galt, sich vom Makel des Vaterlandverräters zu befreien. Burgfrieden mit der herrschenden Klasse innen bedeutete Weltkrieg nach außen. Doch auch die SPD kannte 1914 keine Klassen mehr, sondern nur noch Deutsche.
Zitat: Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich,
hieß es in einer Erklärung der SPD-Fraktion.
Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatsache des Krieges. Unsere heißen Wünsche begleiten unsere zu den Fahnen gerufenen Brüder.
Des Weiteren stimmte die SPD dem Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst zu, das vorsah, nicht nur alle Soldaten zu mobilisieren, sondern auch die Arbeiter für den Krieg heranzuziehen. Nochmal im Dezember 1916 und im Januar 1917 stimmte die SPD-Fraktion Krediten zur Kriegsverlängerung zu. Erst nach Abspaltung der USPD, Hungerrevolten und einer wachsenden Antikriegsstimmung schwenkte die SPD im Sommer 1917 auf den Antikriegskurs ein. Hier konnten sie dann kurze Zeit später beweisen, wes Geistes Kind sie tatsächlich ist. Während die Soldaten, Arbeiterinnen und Matrosen im November 1918 auf die Barrikaden gingen, Räte gründeten und Lenin bereits die deutsche Sozialistische Republik heranreifen sah, mühten sich die Sozialdemokraten nach Kräften, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen und die revolutionäre Bewegung einzudämmen, auch unter Zuhilfenahme von Gewalt. Der SPD-Partei- und Reichstagsvorsitzende Ebert war soeben von Prinz von Baden mit der Kanzleramtswürde betraut worden. Ebert hatte, kaum zur Macht gelangt, nichts Eiligeres zu tun, als ein Bündnis mit dem bestehenden Militär- und Beamtenapparat zu schließen und anschließend das Militär gegen die revolutionären Kräfte aufmarschieren zu lassen. Am 11. Januar 1919 ließ SPD-Reichswehrminister Noske den Spartakusaufstand in Berlin, der von KPD, revolutionären Obleuten und USPD getragen wurde, blutig zusammenschießen. In einem Flugblatt des Roten Soldatenbundes von 1919 heißt es dazu:
Am 9. November sind nicht alle Verbrecher verschwunden. Verschwunden sind nur die Hohenzollern und die obersten Spitzen. Geblieben sind alle Helfershelfer der hohenzollernschen und kapitalistischen Verbrecherbande. Die Scheidemann, die Ebert, die Wels. Wer war es, Proletarier, der schon am ersten Tage der Revolution versuchte, dem Proletariat die Waffen wieder abzunehmen, indem man den Schwindel der Ruhe und Ordnung aufbrachte? Die Scheidemänner. Wer war es, der vom ersten Tage der Revolution an begann, alle alten Gewalten von dem Polizeipräsidium bis zum Bundesrat wiederherzustellen? Die Scheidemänner. Soldaten, Proletarier, die Ebert und Scheidemann und Wels, die seit Wochen mit dem Feuer der Gegenrevolution spielten, sind die Schuldigen an diesen Morden. Ebert, Scheidemann, Wels, an ihren Händen klebt das Blut, das geflossen ist. Soldaten, erhebt eure Stimme, fort mit den Mördern. Nieder mit der Ebert-Scheidemann-Regierung. Alle Macht den Räten.
Von revolutionärer Umgestaltung wollte die SPD jetzt, wo sie an der Macht war, nichts mehr wissen und ließ stattdessen die Waffen sprechen. So war es ihr zu verdanken, dass auch in der Weimarer Republik die Strukturen des Kaiserreiches in Justiz, Verwaltung und Militärapparat und Industrie bruchlos übernommen wurden und dieselben Eliten politisch am Ruder blieben, die auch zu den tragenden Säulen, Sponsoren und Nutznießern der NSDAP wurden. Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten, wurde in der Weimarer Republik zum geflügelten Wort. In der Endphase der Weimarer Republik 1930 bis 1933 konnten die Arbeiterinnen dann mit ansehen, wie die SPD einer Machtübernahme der Nazis tatenlos zusah. Die Partei war von Ratlosigkeit und Passivität gezeichnet. Obwohl die SPD über die Kampforganisation der Eisernen Front verfügte, rief sie weder zum gewaltsamen Widerstand gegen Faschisten noch zum Generalstreik auf. 1932 unterstützte die SPD sogar die Wiederwahl des kaiserlichen Generalfeldmarschalls Hindenburg zum Reichspräsidenten, dem er noch 1925 als schwere Gefahr für die Demokratie bekämpft hatte. Bis 1933 lehnten die Führer der Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaften jegliche Aktionseinheit mit den Kommunisten ab. Zitat:
Bolschewismus und Faschismus sind Brüder. Die Kommunisten wollen den Faschisten helfen, dass alle Posten von Hitlertreuen, also arbeiterfeindlichen Beamten und Angestellten, bekleidet werden.
Lautete die absurde Begründung der SPD-Führung für die Ablehnung des antifaschistischen Bündnisses. Der linke SPD-Flügel, der ein aktives Handeln gemeinsam mit Kommunisten verlangte, wurde 1931 aus der SPD ausgeschlossen. Vor die Alternative gestellt, eine ausschließlich an den Interessen der Arbeiterinnenschaft orientierte Politik zu betreiben und auch außerparlamentarische Kampfformen zu akzeptieren oder weiterhin den Kurs der Klassenzusammenarbeit zu verfolgen, hat sich der SPD-Parteivorstand für legale Aktionen entschieden. Noch am 30.01.33, also dem Tag der sogenannten Machtergreifung, erklärte Parteiführer Otto Welz: Wir lehnen jede Aktion mit den Kommunisten ab. Die Furcht vor einer kommunistischen Machtübernahme war in der SPD größer als die Angst vor den Nazis.
Ihr hört das Infomagazin vom 16. November 1992.
Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.
Das Lied von der Einheitsfront der Arbeiterinnenbewegung sang die sich nach 1945 rasch gründende SPD auch nach der Befreiung von der Nazi-Diktatur nicht. Ihr Vorsitzender Schumacher widersetzte sich einer Vereinigung von SPD und KPD in den drei Westzonen vor allem mit dem Argument, dass die KPD von Moskau gesteuert und zu wenig deutsch sei. Auch gegenüber den Besatzungsmächten fällt Schumacher durch sein aggressives und pathetisches Eintreten für deutsche Interessen auf. In einer Erklärung sagt Schumacher: Niemals wieder werden die Sozialdemokraten weniger national sein als die Parteien rechts von ihnen. Zitat Ende. Dies zu beweisen, gab sich die SPD in den folgenden Jahren redlich Mühe. Dem von den Siegermächten und Industriellen in den drei Westzonen und der späteren BRD erzwungenen Kapitalismus setzte die SPD eine auf die Einheit Deutschlands und die Verwirklichung sozialistischer Ziele gerichtete Rhetorik entgegen, praktizierte real jedoch die Anpassung an die vorgegebenen Verhältnisse. Kapitalistische Restauration, Spaltung Europas in zwei Militärblöcke, Westintegration und Remilitarisierung der BRD wurden auf einem Sonderparteitag in Godesberg von 1959 auch von der SPD anerkannt. Wie der revolutionäre Marxismus in der SPD der Theorie der Wirtschaftsdemokratie weichen musste, musste dann diese den pragmatischen Konzeptionen eines demokratischen Wohlfahrtsstaates Platz machen. Die SPD wird nach Godesberg auch programmatisch zu einer reformkapitalistischen Partei, zu einer Volkspartei nach dem Muster der CDU-CSU, der es in erster Linie um Stimmenfang und Gewinnung der politischen Macht geht. Kommen wir zur Gegenwart. Die SPD von 1992 ist sicherlich eine andere als die von 1918 oder 1959. Dennoch fällt auf, wie schnell diese Partei in entscheidenden historischen Phasen, wenn der Schrei nach Krieg, Ruhe und Ordnung und nach der Durchsetzung deutscher Interessen ertönt, ehemals vertretene fortschrittliche Positionen aufgibt und sich in die Vaterländische Front einreiht.
Sie hat damit immer jene enttäuscht, die von ihr ein konsequentes Eintreten für Menschenrechte, Frieden, Demokratie in allen gesellschaftlichen Bereichen und internationale Solidarität erwartet haben. Auf diesem Hintergrund ist die aktuelle Schwenk in der Asyl- und Bundeswehrfrage keine Überraschung, sondern steht in der Tradition eines politischen Opportunismus, den die Partei seit ihrer Zustimmung zu den Kriegskrediten von 1914 auszeichnet.
Wir hier im Info sind in unserer politischen Auseinandersetzung oft unterschiedlicher Meinung. Dies transparent zu machen, ist Aufgabe der Radiomacherinnen und Radiomacher. Der eben gehörte Beitrag rief in unserem Team Kritik hervor. Deshalb hier einige Anmerkungen zu dem Beitrag und wie gesagt, wenn Mensch anrufen mag, 0761 31028.
Ja, einige Anmerkungen von mir jetzt zu dem eben gesendeten Beitrag. Die SPD und die Linke, eine enttäuschte Beziehung. So jedenfalls höre ich es aus dem gesendeten Beitrag heraus. Da bin ich eher dafür, anstelle der Beziehung die Distanz einzunehmen. Ungeordnet fallen mir drei Punkte ein, die zur SPD zu sagen wären. Der erste Punkt. Reformkapitalistisch, wie im Beitrag gesagt, war die SPD nicht erst seit Godesberg. Ihre Haltung zum Kapitalismus war schon immer die, gegen die Interessen des Kapitals, die der Lohnarbeit zu setzen. Und natürlich die der deutschen Lohnarbeit und nicht etwa die der Trikontinentalen. Nicht jedoch wollte die SPD jemals das Kapital abmurksen. Nicht die Aufhebung der Ökonomie und der Arbeit war ihr Ziel, sondern die gerechte Einbeziehung der Arbeit in den Kapitalismus. Einen, wie es im Bericht heißt, revolutionären Marxismus hat die SPD nie auch nur verbal vertreten. Davon abgesehen, dass heute niemand mehr bestimmen könnte, was anstelle des Kapitalismus zu setzen sei, außer eben die Negation der Herrschaft der Ware, und das ist natürlich höchst abstrakt und utopisch. Zum Zweiten, die Unterschiede von Parteien wie SPD, CDU, Grüne lassen sich nicht mit dem Muster fortschrittlich versus reaktionär erklären, sondern mit deren jeweils unterschiedlichen Rezepten, wie die immer notwendige Modernisierung der Gesellschaft am besten zu erreichen sei. Und das heißt ja konkret, wie sind die Menschen besser zum Funktionieren, zum Arbeiten zu zwingen? Wie andererseits lassen sie sich bewegen, mit wenig zufrieden zu sein, Herrschaft und Autorität zu akzeptieren? Je nach Gesellschaftsschicht müssen die Menschen anders in dieses Muster gepackt werden. Jede Partei kann es eben anders verkaufen. Der dritte Punkt ist, dass der Staat, das ist ja wohl Minimalkonsens, in dieser Gesellschaft die Rolle der allgemeinen gesellschaftlichen Vermittlung einnimmt. Politik und Bürokratisierung prägen zunehmend die Realität der Staatsbürger. Militär, Knäste, Schulen, sexistische Gewalt und was alles die Auswirkungen dieser Verstaatsbürgerlichung sind, nehmen tatsächlich zu. Aufgabe der Parteien ist es, darüber die Decke der Politik zu breiten, als wenn es also ein Gegenmittel gegen diese Form der Barbarisierung geben würde. Nun zum Schluss. Ich denke, jedes Volk kriegt seine Parteien und jeder Verräter braucht den, der sich verraten lässt. Eine traurige Sache, die sich immer wiederholt, deren Beschreibung alleine aber keinen Weg aus dem Elend weist. Und hier nochmal jetzt eine ganz spontane Anmerkung, was ich eigentlich an dem Beitrag störend fand. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesen komplizierten Formulierungen so klar rübergekommen ist, ist dieses Enttäuschtsein, was rausgekommen ist. Andererseits war der Beitrag sich ja schon sicher, worin die Enttäuschung wieder besteht. Also eigentlich ist es nur eine reine Selbstbestätigung einer These, die schon vorher da war.
Ihr hört das Infomagazin vom 16. November 1992.
Ein Schwangerschaftsabbruch bleibt straffrei, wenn Erstens, die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Absatz 3 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens 3 Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. Zweitens, der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird. Und drittens, seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wochen vergangen sind.
Das ist die Neuregelung des Paragraphen 218, die der Bundestag so am 25.06.92 beschlossen hat. An dieser Fristenregelung wurde zum Teil heftige Kritik geübt. Von der einen Seite, das ist in diesem Falle die Frauengruppe gegen den Paragraph 218.
Klar gibt es ein paar kleine Verbesserungen in diesem Antrag, aber dass wirklich die ganze Meinung so einhellig für diesen Gruppenantrag ging, das wundert mich doch sehr stark. Also wir hatten vorher Kontakt zu Frauen, zum Beispiel von der ASF, Arbeitskreis Sozialdemokratischer Frauen, die ursprünglich mal ziemlich in unsere Richtung gingen und dann plötzlich sich auch diesem Gruppenantrag angeschlossen haben. Genauso Frauen wie diese Emma-Herausgeberin, die früher immer für eine Streichung des 218 waren, jetzt plötzlich laut nach einer Fristenregelung gebrüllt haben. Das ist für mich eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann. Denn, das sage ich vielleicht nachher dann auch noch mehr dazu, denn eine Fristenregelung hat für mich wirklich nichts mit Selbstbestimmungsrecht für Frauen zu tun. Denn es ist ganz klar, wenn diese 3 Monate mal vorbei sind, dann ist ein Schwangerschaftsabbruch strafbar. Und wenn man sich den Gesetzentwurf mal genauer anschaut, dann ist das Frauenbild, das da dahinter steckt, immer noch verheerend. Also sprich, es wird immer noch davon ausgegangen, dass die Frau sich in einer Notlage befinden muss, dass sie in dieser Notlage beraten werden muss. Das heißt also, dass sie, ihr wird immer noch die Fähigkeit abgesprochen, selber zu sagen, was für sie gut und was für sie richtig ist.
Wie von der anderen Seite, das ist unter anderem auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, nur dass von dieser Seite aus auch gleich eine Normenkontrolle gegen die neue Regelung beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet wurde, mit dem Ziel, diese Regelung für verfassungswidrig erklären zu lassen. Damit war auch die Fristenregelung erst einmal auf Eis gelegt. Anfang Dezember wird das Bundesverfassungsgericht über den Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion verhandeln. 7 Männer und eine Frau werden dann über das Selbstbestimmungsrecht von x Millionen Frauen entscheiden. Wir hatten heute Christina von der Frauengruppe gegen den Paragraphen 218 zu einem Gespräch hier im Studio.
Ja, also die Verhandlung wird am 7. und 8. Dezember eben in Karlsruhe sein. Und ich weiß nicht genau, wie lange sie dann brauchen, aber wahrscheinlich werden sie so nach 1-2 Wochen entscheiden, weil sie die Auflage haben, dass bis Ende Dezember 92 muss eine Neuregelung des Abtreibungsrechts vorliegen. Das ist im Einigungsvertrag beschlossen worden, festgelegt worden.
Wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, steht nicht nur in den Sternen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass das Bundesverfassungsgericht der Normenkontrolle stattgeben wird und die vom Bundestag geschaffene Neuregelung für verfassungswidrig erklärt.
Also es sind verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Einmal ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht ist eben eigentlich parteipolitisch paritätisch besetzt. Das heißt, dass eben 4 CDU-Richter und 4 SPD-Richter da drinnen sein werden. Und das ist eben so, dass erstmal nicht anzunehmen ist, dass einer von den CDU-Richtern für die Fristenregelung stimmen wird. Und jetzt ist einer von diesen SPD-Richtern Mitglied in der Juristenvereinigung Lebensrecht. Das ist eine Vereinigung, die eben, also eine Vereinigung von Juristen, die versuchen, das Recht zur Abtreibung immer mehr zu verschärfen, auf allen möglichen Wegen. Ja, und eben.
Wer ist das denn?
Ja, das ist Professor Böckenförde, der lehrt hier auch an der Freiburger Uni. Und dann könnte Böckenförde so die ausschlaggebende Stimme sein. Und sie bräuchten eben nur 5 Stimmen gegen die Fristenregelung. Nee, ich habe was Falsches gesagt. Er ist nicht mehr Mitglied in der JVL. Also Böckenförde war Mitglied in der Juristenvereinigung Lebensrecht und ist 1990 ausgetreten. Damals, als Bayern die erste Verfassungsklage gegen den 218 eingereicht hat. Und Böckenförde ist mit der Begründung ausgetreten, um nicht den Anschein der Befangenheit zu erwecken, wollte er eben jetzt nicht mehr in der JVL sein, was natürlich nichts an seinem Gedankengut verändert.
Gut, wer ist denn die JVL? Das ist also die Juristenvereinigung Lebensschützer. Kannst du vielleicht Lebensrecht?
Ja, also in der JVL sind organisiert eben sehr viele Juristen und viele Juristen von Rang und Namen, also Professoren, vor allem Staatsrechtler, aber auch sehr viele Strafrechtler. Ein Beispiel ist zum Beispiel Tröndle. Tröndle ist Mitherausgeber eines Strafrechtskommentars und das ist so das Kommentar für Praktiker. So. Und die versuchen eben auf allen, also die veröffentlichen sehr viel, die haben die meisten juristischen Zeitungen, sind sie Mitherausgeber und versuchen eben überall ihre Meinung kundzutun und zu verbreiten, was dazu führt, dass eben mittlerweile so die herrschende Rechtslehre eben auch ja ganz klar für eine Verschärfung des 218 ist. So, die haben sehr viel Einfluss in der Juristerei.
Welche Persönlichkeiten sind noch Mitglied bei der JVL?
So herausragend ist es Tröndle, dann ist das hier in Freiburg ist er wahrscheinlich einigen bekannt, der Bernward Büchner, der ist Vorsitzender am Verwaltungsgericht. Der ist auch der, der Vorsitzende der JVL. Und was dann auch interessant ist, ist an dieser Organisation, dass sie eben Verknüpfungen haben zu allen möglichen anderen Lebensschutzorganisationen. So eben, es gibt dann so ein Ärztekomitee und eben alles Mögliche. Und die organisieren, also so, sie selber sagen, dass sie so die Meinungsbildung eben in Richtung Lebensschutz betreiben wollen, machen Veranstaltungen dazu und vor allem ist es eben wirklich, dass sie in juristischen Zeitschriften veröffentlichen.
Bekannt ist vielen Zuhörerinnen die JVL vielleicht auch von einer Veranstaltung, die sie mal in Freiburg abgehalten hat. Ich glaube, das war vor zweieinhalb Jahren.
Ja, vor drei Jahren. Das hatte damals ziemliche Nachwirkungen noch, weil es war eine Veranstaltung von der JVL. Und da sollte es darum gehen, dass Frauen immer nach einer Abtreibung psychische Nachschäden haben. So. Und das sollte eben eine Psychologin auf dem Podium sagen, die dann, also die so eine These vertritt, dass jede Frau hat psychische Nachfolgen und wenn sie es auch nicht merkt, dann hat sie das spätestens auf dem Sterbebett. So. Und damals haben 60 bis 80 Frauen beschlossen, die Veranstaltung zu sprengen und haben eben gestört am Anfang und danach hat er, also vor allem Herr Büchner, sehr sofort Strafantrag gestellt gegen alle Frauen und es wurden, ich glaube, gegen 10 oder 12 Frauen dann auch Strafverfahren eingeleitet. So. Und Herr Büchner hat dann überall auch ausgesagt. So in den Protokollen ist auch zu sehen, dass Herr Böckenförde immer sofort, der war auch bei der Veranstaltung, Aussagen gemacht hat dazu. Unter anderem war auch genau Professor Württemberger, das ist, der lehrt auch hier in Freiburg, der hat auch Aussagen gemacht, der ist auch in der JVL. Ja, einen anderen Weg, den sie verfolgen, ist, dass sie dauernd klagen. Und eben zum Beispiel ist die Bayerische Normkontrollklage, also die Klageschrift ist auch gespickt mit lauter Zitaten von JVL-Mitgliedern. Dann haben sie geklagt gegen Lohnfortzahlungen. Dann gab es mal eine Klage von einem...
Was heißt geklagt gegen Lohnfortzahlungen?
Dass eben in dem Moment, wo eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt, dass sie dann also während der Zeit keinen Lohn erhält, so wie das im normalen Krankheitsfall ist. Und dann haben sie noch... Es gab mal eine Klage von der Krankenkasse, die gegen die Finanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Krankenkassen geklagt hat. Das war auch von einem Juristen der JVL vertreten. So, also das sind so ihre verschiedenen Möglichkeiten, wie sie Einfluss nehmen.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Also es sind 8 Richter, 4 von der CDU, 4 von der SPD, wobei ein Richter der SPD, also in diesem Verein, Juristenvereinigung Lebensschützer,
Lebensrecht
drin ist, die selbst oft gegen die alte Regelung des Paragraphen 218 geklagt haben.
Nun sagt das nicht unbedingt was, weil es gibt auch Juristen in dieser eben Juristenvereinigung, die erstmal für eine Fristenregelung sind. Und zwar eher so aus dem Aspekt heraus, dass eine strafrechtliche Regelung sowieso nichts bringt. So. Und deswegen versuchen sie das dann auf anderen Wegen auszuhöhlen. Und einer der renommiertesten Mitglieder der JVL auch, das ist Professor Stirner, der lehrt jetzt auch hier in Freiburg, ist Zivilrechtler und der ist eben auch in der JVL und der hat so eine Meinung, dass er eben versucht, die Missbilligung des Schwangerschaftsabbruchs in der gesamten anderen Rechtsordnung auszudrücken. So. Und das Fatale ist eben jetzt, dass das Bundesverfassungsgericht hat als einzigen Gutachter bestellt diesen Professor Stirner.
Und die Gutachter werden von Fall zu Fall bestellt?
Ja, das ist, die haben eben das Recht, es wird jemand, der, also diejenigen, die den Normenkontrollantrag gestellt haben, die können Gutachter und auch der Bundestag hat wohl Gutachter bestellt und das Bundesverfassungsgericht kann das auch selber nochmal.
Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat wissentlich als Gutachter eben Mitglied der JVL bestellt.
Ja, das müssen Sie wissen. Vor allem kennen sich Böckenförder auch und Stirner auch. Also Stirner sagt eben, wie gesagt, dass eine Fristenregelung möglich ist, weil eine strafrechtliche Regelung keinen Sinn hat. Frauen lassen sich davon nicht abhalten, möchte das aber eben auf der anderen, also in der gesamten anderen Rechtsordnung missbilligen. Und da schlägt er dann so Sachen vor, wie eben keine Lohnfortzahlung mehr, was ich vorher schon gesagt hatte. Also Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben, sollen nicht mehr Lohn bezahlt bekommen, müssen also Urlaub nehmen. Außerdem ist er gegen eine Krankenkassenfinanzierung. Das heißt also, jede Frau wird in Zukunft womöglich dann 800 Mark für einen Schwangerschaftsabbruch zahlen müssen. Dann ist er noch dafür, dass der Kündigungsschutz entfällt. Dann denkt Stirner auch in seinen Aufsätzen darüber nach, inwiefern man nicht über Vormundschaftsgericht eine Frau zwingen könnte zum Austragen einer Schwangerschaft, so eben in dem Moment, wo der Vater einen Antrag stellt. Und außerdem möchte er gerne, dass Arztverträge sittenwidrig sind und damit so den Frauen, die jetzt eben einen Schwangerschaftsabbruch haben, vornehmen lassen, dieser vertragliche Schutz nicht mehr zukommt.
Ja, und welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
Also meiner Meinung nach könnten die so entscheiden, dass sie sagen, sie nehmen die Fristenregelung nicht an, in der Form, wie sie jetzt vorliegt. So, dass sie eben sagen, so geht's nicht, einfach nur Fristenregelung und Zwangsberatung ist noch nicht hart genug, sondern dass eben das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass zwar grundsätzlich eine Fristenregelung möglich wäre, aber dann müssten zivilrechtlich einige Sachen geändert werden. Eben wie zum Beispiel, dass es keine Krankenkassenfinanzierung mehr gibt, keine Lohnfortzahlung etc. So, das könnten Sie entscheiden.
Insofern glaubt die Frauengruppe gegen den Paragraphen 218 nicht, dass die Fristenregelung vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird. Dort wird vielmehr davon ausgegangen, dass die Fristenregelung für verfassungswidrig erklärt werden wird und dass auf zivilrechtlichem Wege gleichzeitig der Schwangerschaftsabbruch weiter erschwert werden wird.
Ich denke, du darfst nicht verkennen, dass es sowieso schon teilweise schlimmer ist. So, für die Frauen aus der DDR ist es auf alle Fälle schlimmer, was sie kriegen, auch diese sogenannte Fristenregelung jetzt. Und für Frauen aus den nördlichen Bundesländern, in der ja auch die Indikationsregelung relativ locker angewendet wurde, ist es auch schlimmer, weil sie einen Beratungszwang haben mit einem klaren Beratungsziel. So, wenn überhaupt jemand Vorteile von dem jetzigen Gesetzentwurf hat, dann sind das eben Frauen aus Baden-Württemberg und Bayern. Vor der Wiedervereinigung war es überhaupt nicht im Gespräch, dass der 218 abgeschafft werden sollte oder gelockert werden sollte, sondern es ging ganz klar zu einer Verschärfung hin. Die haben ja darüber nachgedacht, ob sie nicht die soziale Indikation abschaffen können. So. Und ich denke nicht, dass sie davon so weit entfernt sind, sondern dass sie jetzt einfach, sie haben diesen Druck, dass es eben eine Fristenregelung gab in der DDR und dass sie sich irgendwie darauf einlassen müssen. Und wohl auch im internationalen Vergleich ist es so, dass ja Deutschland eines der wenigen Länder ist, die noch keine Fristenregelung haben. Aber dass so ein zivilrechtlicher Schutz, dass das eben hintenrum eine Verschärfung bedeuten würde und dass sie die auch gerne haben möchten.
Ihr hört das Infomagazin vom 16. November 1992.
Im Folgenden nun ein Beitrag über das kommunale Kino in Freiburg, das 20 Jahre alt geworden ist. Hier möchte ich hinweisen auf die Woche, die Festwoche, die Filmvorführwoche, jetzt ab Montag und auf eine Podiumsdiskussion. Am Mittwoch um 17 Uhr im kommunalen Kino in der Urachstraße ist das. Außerdem am Freitag läuft eine Filmnacht. Das alles kommt in einem Interview vor, das wir mit Willi vom kommunalen Kino führten.
Du bist ein alter Kempe, erzähl mal aus der Zeit. Wie war denn das, die Anfangszeit des kommunalen Kinos?
Oh je, so ein alter Kämpfer. Ich gehöre nicht zu den Gründungsmitgliedern, das will ich mal gleich sagen.
Aber ich bin um die Zeit schon gekommen. 1972 war so die Gründung des Kinos und die war nicht isoliert zu betrachten. Denn überall in der Republik, in Duisburg, Frankfurt, Hamburg und anderen Städten, auch in Stuttgart hier im Ländle, gab es also damals Initiativen, die führten zum Teil zu echten kommunalen Kinos, wie in Frankfurt, aber zum Teil auch zu solchen Gebilden, wie wir es haben, nämlich zu Vereinen. Dieser Verein wurde dann im November 1972 gegründet. Ja, und im 1973, im Februar, begann dann der Betrieb, zuerst mal mit dem Film Nachtschatten von Niklas Schilling, den wir heute Abend auch hier nochmal zeigen. Und ab Mai dann in der Gewerbeschule 2 am Friedrichring der kontinuierliche Betrieb.
Du hast jetzt gerade eben aus diesen Gründungsjahren hergeleitet, dass es eben auch richtige kommunale Kinos sich entwickeln konnten in so großen Städten wie Frankfurt. Was bedeutet jetzt das auf Freiburg bezogen, richtiges kommunales Kino, falsches kommunales Kino?
Ja, ich meine, am Anfang gab es ja noch Schwierigkeiten. Am Anfang gab es dann noch Bestrebungen, prüfen zu lassen, ob denn wir überhaupt berechtigt sind, das Wort kommunal in unserem Titel zu führen. Und es kam dann so ein Rechtsguthaben zu dem Entschluss, dass es durchaus möglich sei, wir dürften. Es ist natürlich schon ein Unterschied. Ursprünglich war unsere Vereinsgründung, zielte darauf ab, dass auch in Freiburg ein kommunales Kino eingerichtet wird, das heißt ein von der Stadt betriebenes Kino. Daraus ist nie was geworden und inzwischen sind wir auch ganz froh. Wir fühlen uns als Verein recht munter. Schon allein die Vereinsstrukturen, dass wir da relativ offen sind, dass immer wieder neue, junge Leute dazukommen, garantiert doch, dass immer unser Programm in einer lebhaften Diskussion bleibt.
Hätte es überhaupt einen neuen deutschen Film gegeben ohne kommunale Kinos?
Sagen wir mal, am Anfang war das schon so, dass wir die jungen Fassbinders, die frühen Herzogs und Wenders gespielt haben. Bestimmt in den kommerziellen Kinos hatten diese Filme absolut keine Chancen. Und da haben wir uns am Anfang ja auch durchaus in Opposition zum kommerziellen Kinobereich betrachtet. Wir forderten ein anderes Programm, andere Alternativen und haben das auch durchgesetzt, soweit wir dazu in der Lage waren. Wir hatten am Anfang ja nur 16mm Projektionsmöglichkeiten. Nun hat sich das weitgehend geändert. Das Programm in den kommerziellen Filmtheatern ist, ich will mal sagen, partiell auch wieder niveauvoll. Und damit konnten wir uns dann allmählich auch anderen Aufgaben zuwenden, zum Beispiel der Pflege des Avantgarde-Films, der Pflege auch immer wieder von jungen Regisseuren, neuen Talenten, die wir vorstellen, die dann oft auch mit ins Kino kommen. Aber auf der anderen Seite auch das, was im kommerziellen Bereich überhaupt nicht funktioniert, die Pflege der Filmgeschichte.
Kannst du mal was zu den Filmen kurz sagen, die jetzt laufen?
Ja, was wir versucht haben zusammenzustellen, sind neue Filme, die bisher noch nicht in Freiburg zu sehen waren. Das heißt zum Beispiel heute Abend Deutschfieber von Niklas Schilling ist ja schon durchaus der älteren Generation, der Generation über 50-Jährige zuzurechnen. Und hatte ja vor 20 Jahren seinen ersten Film mit Nachtschatten vorgelegt, der damals seine avantgardistischen Tendenzen hatte. Nun dreht er also einen Film zur deutschen Vereinigung und ich bin ganz gespannt, was daraus wird. Praktisch eine Fortsetzung des Willy Busch Reports, den er vor 10 Jahren gedreht hat. Damals spielte Thilo Brückner einen Lokalredakteur im Zonenrandgebiet und flippte dauernd aus, weil er also wenig los war und musste dauernd irgendwelche Sachen selber empfinden. Das ist der Vorgänger zu dem Film, den wir heute Abend zeigen, Deutschfieber.
Der Film, der Willy Busch Report, kam ja übrigens, glaube ich, auch mal im Fernsehen. Kannst du noch was zu der Filmnacht sagen am Freitag?
Freitag, ja, das fängt an mit einer Provokation um 8 Uhr abends. nämlich mit Christoph Schlingensiefs Terror 2000. Das ist nun wirklich ein avantgardistischer Film, aber auch ein politischer Film, denke ich, der sich mit den blutigen Folgen, würde ich mal so sagen, der deutschen Vereinigung auseinandersetzt. Und dazu kommen wird der Alfred Edel. Er wird also den Film einführen und auch zum Gespräch zur Verfügung stehen.
Das ist ein Schauspieler.
Ja, Alfred Edel ist schon ein älterer Schauspieler, der schon vor 20 Jahren auch schon im jungen deutschen Film immer wieder gespielt hat, unter Alexander Kluge beispielsweise. Und der in sehr vielen Filmen von Christoph Schlingensief spielt. Er ist also hier. Ja, und dann daran anschließend geht dann im Kino die lange Nacht vor sich mit insgesamt 5 Filmen bis zum Morgengrauen und dazwischen auch immer wieder eingestreut so kürzere Filme, Betty Boop, Zeichentrickfilme. Und auf der anderen Seite in der FKF, im Galerieraum, da gibt es dann den Schwurf mit den Highlights, das ist ein Freiburger Frauenband. Und ja, ich hoffe, das macht dann Spaß, ne?
Eigentlich verstand sich ja das kommunale Kino auch immer so als Forum für andere Filme, als ja Gegenkino, wo eben Filme laufen, die sonst nirgendwo laufen. Insofern hat das kommunale Kino immer eine Oppositionsrolle eingenommen. Wie weit würden die denn jetzt auf dieser Podiumsdiskussion deutlich? Gibt es da Kritik von eurer Seite aus an dem bisherigen Kinobetrieb? Gibt es da weitergehende Forderungen? Wie weit bewegt sich eigentlich das kommunale Kino aus seinen Pforten heraus?
Ja, ich meine, man muss da ein bisschen differenzieren. Am Anfang standen wir stark in der Opposition. Und inzwischen hat sich das Programm gewandelt im kommerziellen Bereich. Und ich würde sagen, heute sehen wir uns vorwiegend als Ergänzung. Wir fahren auf einer anderen Schiene geradezu. Man könnte das mal vergleichen zum Beispiel mit Galerien einerseits und einem Museum, einem Kunstmuseum. Oder vergleichen mit einer öffentlichen Bibliothek und den Buchhandlungen. Und wobei es natürlich in Freiburg nur Buchhandlungen à la Rombach gibt und leider keine Buchhandlung à la Jus Fritz, also kein Programmkino. Insofern ist die Situation in Freiburg für uns, tangiert sie nicht so sehr. Wir werden kaum beeinträchtigt. Ich weiß aber von Städten, wo die kommunalen Kinos noch beeinträchtigt werden durch die lokalen Kinobesitzer. Für uns stellt sich das eher so dar, dass es in Freiburg nach wie vor ein Defizit an Programmkinos gibt. An guten Kinos mit einem guten Programm.
Was du sagst, dass es so eine Oppositionsrolle eigentlich nicht mehr gibt, kann man denn überhaupt dann noch von einem richtigen Außenseiter kommunalen Kino sprechen? Gibt es überhaupt noch sowas wie Avantgarde als Begriff oder ist das alles nur noch ein großes Mischmasch, das in allen Kinos eigentlich läuft?
Nö, Avantgarde-Kino läuft natürlich schon nicht mehr im kommerziellen Bereich. Schlichtweg nicht. Da gibt es also keinen Schlingensief, da gibt es keinen Sachs, da gibt es keinen Telcher, kein Janetzko und solche Filme sind dort einfach nicht zu sehen. Nicht? Und
was aber der Schlingensief lief auch schon in der Cinemathek.
Na gut, vielleicht lief er gerade noch. Es ist auch ein Grenzbereich.
Du hast es jetzt eben diese Rolle eigentlich, die das Kino, das kommunale Kino im Moment einnimmt, relativ nüchtern beschrieben. Schwingt denn da nicht auch so ein bisschen was wie Wehmut mit ob der alten Zeit, als eben das Kino machen damals noch etwas kämpferischere war?
Ja, man kann natürlich schon sagen, aber das sind ja die Zeitläufe allgemein. Nicht? Meine, die Alt-68er träumen immer noch von 68, dann kriegt das nicht mehr los, nicht? Das steckt dann so drin. Aber ich meine, man muss es heute eben aber auch anders sehen. Die Aufgaben sind ja nach wie vor da, nicht? Und die Möglichkeit zum Beispiel, dass wir mit anderen Gruppen kooperieren, bietet kein kommerzielles Kino. Die Möglichkeit, dass wir Pakete aus dem Ausland besorgen, wie jetzt die Magelbreie, bietet kein kommerzielles Kino. Oder dass wir andere übernehmen vom kommunalen Kino Bremen, etwa die Südafrika-Reihe. Sowas ist natürlich im kommerziellen Kino undenkbar und wird es auch weiterhin bleiben. Aber das heißt ja nicht mehr, dass wir in dieser Hinsicht in Opposition stehen mit unserem Programmgestaltung zum kommerziellen Bereich. Das tangiert uns nicht mehr. Wir haben einfach schlicht andere Aufgaben. Wir leben gewissermaßen nebeneinander her und können...